Hallo.
Hi. Schön, dass du bei einer neuen Folge Rabaukenradau dabei bist. Wir wollen heute mit dir über ein Thema sprechen, das für uns sehr, sehr wichtig ist.
Das Thema war tatsächlich die Inspiration für diesen Podcast. Über dieses Thema haben wir nämlich schon öfters mal abends so in der Küche gesprochen und irgendwann haben wir gesagt, ganz ehrlich, eigentlich könnten wir mal einen Podcast machen. Nicht nur, weil das Thema so spannend ist, sondern weil wir ja so gerne über solche Themen einfach sprechen. Und die heutige Folge wollen wir diesem Thema widmen. Es geht um das Thema Begriffe bzw. die Macht der Begriffe, die wir so in unserem Alltag mit unserem Hund verwenden.
Ein Begriff, der mir da sofort in den Kopf kommt, ist der Begriff Problemhund.
Den Begriff haben wir früher tatsächlich sehr häufig verwendet, weil er uns irgendwie die Möglichkeit gab, das, was Carlos so an Verhalten zeigt, irgendwie zusammenzufassen und kurz und knapp auf den Punkt zu bringen. Dass dieser Begriff in keinster Weise ja ihm gerecht wird, da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein, aber es war für uns einfach die Möglichkeit, die ganzen Herausforderungen, die ganzen unterschiedlichen Verhaltensweisen, die Carlos eben so an den Tag gelegt hat, irgendwie so in einem Begriff zusammenzufassen.
Und genau das ist es, worüber wir heute im Endeffekt auch ein bisschen mit euch sprechen wollen. Das Thema, was Lisa gerade sagte, das Zusammenfassen in einem Begriff. Wenn ich andere Worte benutzen müsste, dann würde ich vielleicht sagen, in eine Schublade stecken. Und genau das ist so ein Aspekt, den wir für uns Menschen ja eigentlich schon immer auch gelernt haben, der mittlerweile auch gesellschaftlich anerkannt ist. Wir wollen Leute eben nicht einfach in eine Schublade stecken. Und genau das ist im Endeffekt die Macht, die wir solchen Begriffen einräumen. Weil wenn wir einen Begriff haben, wie zum Beispiel Problemhund, dann stecken wir ganz, ganz viele Hunde in die gleiche Schublade rein, ohne uns genau anzugucken, was der Hund jetzt eigentlich für eine Problematik hat oder was seine Herausforderungen sind. Und das ist somit der Grund, warum wir heute mit euch über Begriffe sprechen wollen, weil wir darauf aufmerksam machen wollen, dass es sehr, sehr schwierig ist, in der Hundewelt einfach alle Hunde zu versuchen, in irgendeine Schublade einzukategorisieren und dass unsere Hunde einfach mehr verdient haben, als in eine Schublade gesteckt zu werden.
Die Gefahr bei solchen Begriffen ist einfach, dass man ja nicht nur seinem Hund irgendwie einen Stempel aufdrückt, sondern unterbewusst einfach eine Bezeichnung zuordnet, die gar nicht stimmt. Das große Problem unserer Meinung nach an der Bezeichnung Problemhund ist, dass damit suggeriert wird, dass der Hund ein Problem ist. Ganz oft ist es aber so, dass der Hund einfach Probleme hat. In unserem Alltag, in dem Zuhause, wo er lebt, in der Umgebung, in der er lebt. Und es war für uns damals so eine Art Wendepunkt irgendwie, sich mehr damit zu beschäftigen, welche Begriffe wir eigentlich in unserem Alltag verwenden, weil Carlos kein Problem ist, sondern, wenn man in der Bezeichnung bleibt, Probleme hat, aber niemals ein Problem ist.
Und wenn wir dann mal kurz über ein anderes Thema sprechen wollen, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, das sind selbsterfüllende Prophezeiungen. Wenn du deinem Hund jetzt diesen Stempel aufdrückst, er ist das Problem, weil er ist ein Problemhund, dann hast du damit im Endeffekt schon seine Zukunft vorhergesagt, indem du immer wieder für dich sagst, er ist ein Problemhund, er ist ein Problemhund. Er wird irgendwann das Problem für dich sein. Und das hat er nicht verdient, weil er selber ist nicht das Problem. Die Umgebung, seine Herausforderungen sind die Probleme. Aber da kann er selber nichts für.
Und wenn, dann sind das Probleme, die ihr gemeinsam habt oder die wir gemeinsam haben. Wir haben ja in den letzten Folgen dir schon ein bisschen von unserer Mindset-Reise erzählt und wie wir ja einfach in dieses Umdenken gekommen sind und diese bewusste Wahrnehmung von den Begriffen, die wir im Alltag verwenden und die wir vor allen Dingen eben auch Carlos geben, war da ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Uns war früher nicht klar, inwieweit wir uns damit limitieren beziehungsweise Carlos auch in seiner Entwicklung hemmen, wenn wir den Begriff, die Bezeichnung Problemhund verwenden. Wir finden es ehrlich gesagt auch ziemlich schade, wie häufig dieser Begriff einfach noch verwendet wird. Manchmal bekommen wir auch so Nachrichten wie: Oh, wie schön, dass ich euer Profil gefunden habe. Ich habe auch so einen Problemhund. Und das ist dann immer sowas, was uns irgendwie so ein bisschen schwer dann im Magen liegt, weil wir eben mit dieser Bezeichnung uns einfach nicht mehr wohlfühlen und diese Bezeichnung Carlos auch einfach nicht mehr geben wollen.
nicht falsch verstehen. Wir wissen ganz genau, warum so viele Leute dazu neigen, diesen Begriff zu verwenden. Man will ja auch, wenn man seinen Hund charakterisieren möchte, nicht gleich, keine Ahnung, 30 Sätze schreiben, um sein Verhalten konkret darzustellen. Und habe ich schon Verständnis für, dass Leute dann dazu neigen, auch mal einfach Problemhund zu sagen oder zu schreiben. Aber man muss halt aufpassen, inwiefern man das einsetzt und inwiefern man auch insofern anderen Leuten unterstellt, dass sie ein Problemhund haben.
Vielleicht denkst du dir jetzt auch, Leute, das ist einfach nur ein Begriff. Man kann auch alles zerdenken.
Haben wir tatsächlich lange Zeit auch gemacht. Gerade ich war früher so ein Mensch, wenn du mir gesagt hättest, du darfst jetzt das Wort Problem nicht benutzen, sondern sollst Herausforderungen sagen, was mal so ein klassisches Beispiel wäre, hätte ich mich ein bisschen amüsiert drüber, hätte dann demjenigen, der mich drum gebeten hat, wahrscheinlich zuliebe trotzdem getan, aber wäre für mich tatsächlich kein ernstzunehmendes Thema gewesen. Bis ich im Endeffekt durch Carlos angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, was für einen Einfluss solche Begriffe eigentlich auf mich persönlich haben.
Der Begriff Problemhund hat für uns damals einfach ganz viel Negativität und Pessimismus so in die ganze Trainingsgeschichte gebracht, in den Alltag irgendwie gebracht, weil es für uns irgendwie immer so ein Carlos ist ein Problem, wir kämpfen bzw. wir arbeiten irgendwie so ein bisschen gegeneinander oder wir versuchen ihn irgendwie zu einem normaleren Hund, zu einem besser passenden Hund irgendwie zu machen. Also der Begriff hat einfach generell keine gute Stimmung, kein gutes Gefühl einfach in unseren Alltag gebracht. Und im Zuge unseres Umdenkens, im Zuge unserer Mindset-Reise war das für uns eben ein ganz wichtiger Prozess, dass wir uns eben von solchen Begriffen verabschieden und Begriffe verwenden, die Carlos gerecht werden und die auch einfach realistischer sind. Weil wie gesagt, Carlos ist kein Problem, sondern wenn überhaupt, hat er Probleme.
Und in dem Kontext mag ich nochmal ganz kurz mit euch ein bisschen über das Thema Zielerreichung sprechen. Im Endeffekt basiert unser gesamtes Leben und Training mit Carlos ja darauf, dass wir versuchen, ihn möglichst gut und immer besser durch möglichst viele Situationen durchführen zu können. Wir sind uns persönlich dabei aber ganz klar bewusst, dass wir niemals alle, in Anführungszeichen, Probleme aus der Welt schaffen werden. Wenn ich mich jetzt also hinstelle und sage, Carlos ist ein Problemhund, dann hat er diesen Stempel für immer, weil wir werden niemals alle Probleme oder alle Situationen, mit denen er Schwierigkeiten hat, aus der Welt räumen können. Damit hätte er auf Dauer für sein Leben diesen Stempel. Wenn ich das aber ein bisschen differenzierter betrachte und mir die einzelnen Themenbereiche rauspicke, die für ihn halt herausfordernd sind und sage, er ist ein Hund, der Schwierigkeiten mit dem Wiederhergeben von Ressourcen hat, dann ist das eine Thematik, die ich erreichen kann. Dann ist das eine Thematik, an der ich arbeiten kann. Dann habe ich nicht diesen dauerhaften, lebenslangen Stempel, sondern ich habe ein Label für den Moment im Endeffekt, aber habe die Möglichkeit, dieses Label auch mit einer Zeit wieder ablegen zu können durch ein Training. Und das finde ich einen super spannenden Aspekt, wenn wir da einfach den passenden Begriff wählen, dann kann uns das auch gleichzeitig mit motivieren und Kraft geben, an diesen Problemen eher zu arbeiten.
Man muss auch immer so ein bisschen schauen, inwieweit die Themen, die Probleme ja tatsächlich präsent sind. Wenn ich jetzt überlege, ich würde schon sagen, dass Carlos deutlich mehr Schwierigkeiten mittlerweile draußen hat als drin. Also drin haben wir schon wirklich viele tolle Fortschritte machen können und das Zusammenleben deutlich erleichtern können für uns drei. Und wenn man jetzt überlegt, die Zeit draußen, wie viel Zeit die vom Tag tatsächlich einnimmt und wie viel Zeit man ja dann doch drin verbringt, beziehungsweise wie viel Zeit der Hund dann mit Schlafen und Ruhen verbringt, das steht gar nicht in einem Verhältnis. Und trotzdem passiert es eben noch ganz oft, dass solche Begriffe verwendet werden, obwohl der Hund
90% des Tages toll drauf ist, eine super Performance abliefert und sich an alle Regeln hält, beziehungsweise an alle Wünsche hält, nennen wir es mal. Aber trotzdem, wegen dieser wenigen Stunden am Tag, die wir draußen sind, von unserem ganzen Tag betrachtet, reduzieren wir ihn einfach auf sein Verhalten in den schwierigen Situationen. Und dazu müssen wir ja auch noch sagen, dass es ganz viele Situationen gibt, die draußen toll sind, die mit ihm super funktionieren. Wir haben mittlerweile ganz oft auch auf den Runden einfach so Momente, wo wir durchschnaufen können, wo wir auf einer Gassi-Runde uns auch einfach mal nebenbei locker unterhalten können, wo er einfach mal so ein bisschen sein Ding macht, wir so unser Ding machen können, wo wir einfach gemeinsam halt einen Spaziergang machen. Und wenn ich jetzt diesen Hund, weil er in manchen Situationen Probleme hat oder Schwierigkeiten hat, komplett als Problemhund klassifiziere, dann drücke ich damit halt auch alles andere wieder weg, was toll ist, was sehr viel mehr ist. Weil wenn ich das so ausdrucken, so betrachten würde, dann müsste Carlos eher ein Vorzeigehund sein, weil die meiste Zeit des Tages ist er einfach ein Vorzeigehund. Aber trotzdem wird man dieses Label Problemhund einfach irgendwo nicht mehr los.
Also du hast jetzt vielleicht schon so ein bisschen ein besseres Gefühl dafür bekommen oder vielleicht auch ein bisschen besseres Verständnis, warum uns das einfach so wichtig ist, dass man sich ja bewusst macht, welche Begriffe man verwendet, weil vieles passiert auch einfach unterbewusst. Man vergibt diesen Begriff vielleicht bewusst, aber er nimmt dann doch irgendwie so viele Bereiche im Alltag ein und immer wieder rutscht man in diese Schiene rein, der Hund ist ein Problem, der Hund ja, macht Schwierigkeiten. Deswegen ist das Thema einfach für uns so wichtig, weil wir eben auch gemerkt haben, was für einen positiven Einfluss das einfach hat, wenn man realistischere Bezeichnungen verwendet, wenn man Bezeichnungen überhaupt verwenden möchte. Eine Bezeichnung, die wir deutlich passender finden als Problemhund, ist Problemumgebung. Haben wir, glaube ich, auch irgendwie mal auf Instagram aufgeschnappt und finden das eigentlich ganz passend, weil ja, das Thema Probleme ja auch eher wieder so eine subjektive Wahrnehmung ist und auch ganz oft einfach mit der Umgebung zusammenhängt. In einer deutlich ländlicheren Umgebung, wo der nächste Nachbar vielleicht irgendwie 1 Kilometer entfernt ist und man auf seinen Runden eigentlich nie jemanden trifft. Ich glaube, dass Carlos in so einem Umfeld, ja, dass man da, glaube ich, gar nicht drüber nachdenken würde, ihn als Problemhund abzustempeln, weil, ja, er da deutlich weniger Auslöser hätte, deutlich weniger Schwierigkeiten einfach im Alltag hätte.
Eine Problemumgebung könnte zum Beispiel auch ein Mehrfamilienhaus sein, in dem du irgendwie so wohnst, dass der Fahrstuhl immer dicht an dir vorbei fährt und die Leute im Fahrstuhl poltern oder die Kinder schreiend über den Flur rennen. Auch das kann eine Problemumgebung sein. Im Endeffekt ist Carlos ja nur in seinen Situationen, wie er ist, wenn ein Reiz von außen kommt. Das heißt, das Problem kommt nicht von ihm, sondern das Problem wird durch einen äußeren Reiz, der nun mal in der Umgebung ist, ausgelöst. Deswegen finden wir diesen Problem-Umgebung-Begriff super spannend. Aber auch da muss man wieder aufpassen, dass wir nicht in dieses Denken reinkommen, dass nur die Umgebung daran schuld ist und dass eine andere Umgebung alles automatisch besser machen würde. Auch da haben wir die Situation einfach, dass wir aufpassen müssen, wenn wir solche Begriffe verwenden, dass wir trotzdem unsere Umgebung noch offen wahrnehmen und auch an der Umgebung das Gute sehen. Ein anderer Begriff, über den wir uns auch stundenlang unterhalten könnten, ist der Begriff reaktiver Hund. Finde ich schon deutlich besser von der Richtung her als den Problemhund, weil er nicht gleich so wertend klingt, auch wenn reaktiver Hund mittlerweile meiner Meinung nach wertend verwendet wird. Das Problem bei diesem Begriff reaktiver Hund ist, dass er meiner Meinung nach einfach extrem inflationär verwendet wird.
Das bedeutet also, dass sehr viele diesen Begriff verwenden, obwohl ihr Hund einfach gar nicht reaktiv ist. Und das macht es halt für Halter wie uns schwierig, weil wir durch solche Begriffe die Möglichkeit haben, Gleichgesinnte zu finden, die ähnliche Herausforderungen haben, die wissen, was das bedeutet, wirklich einen reaktiven Hund zu haben.
Es ist halt schwierig, einen Begriff wie reaktiven Hund einfach klar zu definieren. Und ich will mir jetzt auch nicht anmaßen, für alle Leute zu definieren, was ein reaktiver Hund ist und was nicht. Wir haben da eine persönliche Meinung zu dem Thema. Ich werde es mal kurz ein bisschen umreißen. Ein Hund, der mal an der Leine zieht oder ein Hund, der mal einem Hasen hinterherläuft, ist kein reaktiver Hund für mich. Das ist ein Hund, der vielleicht einen Jagdtrieb hat oder der halt keine Leinenführigkeit gelernt hat oder was auch immer. Das sind normale, situative Dinge, wie ein Hund halt reagiert. Reaktivität bedeutet für mich, wenn der Hund ein außergewöhnliches Verhalten auf äußere Anreize, egal welcher Form, an den Tag legt und, das ist die wichtige Unterscheidung, wenn er diese äußeren Einflüsse nicht sofort wieder abhaken kann. Und das ist für mich die klare Abgrenzung. Wenn ich mir da Carlos angucke, wenn wir eine Reaktion draußen auf einen Reiz haben, dann war das für uns einfach ein extrem langer Weg, den wir hatten, damit wir diesen Reiz nicht mehr mehrere Tage in dem Hund drin hatten, nicht mehr in Carlos drin hatten, um den Stress wieder abzubauen, der einfach durch diesen Reiz ausgelöst worden ist. Und das finde ich diese ganz klare Abgrenzung. Ein Hund, über den ich sagen kann, ja, wir hatten eine stressige Runde, waren zu Hause, ist ins Körbchen gegangen, war alles wieder fein, der ist für mich nicht reaktiv. Der hat vielleicht auf Dinge reagiert, ja. Aber Reaktivität bedeutet für mich einfach, ich nehme diese Reize auch mit nach Hause, trage sie länger mit mir rum und bleibe in dem Hund einfach noch ein bisschen mit drin.
Ja, wie lange, das ist ja von Hund zu Hund unterschiedlich. Carlos fällt da natürlich auch wieder so ein bisschen aus dem Raster, weil er eben sehr, sehr lange braucht, bis er solche Erlebnisse wirklich vollständig verarbeitet hat. Aber uns ist es einfach, ja, bei diesem Begriff Reaktivität einfach wirklich wichtig, dass es einerseits dieses extreme Verhalten ist. Also wir sprechen hier nicht nur von der Hund bellt mal, sondern wirklich, dass er sich mehr oder weniger die Seele aus dem Leib schreit, dass er wirklich in der Leine hängt. Viele Hunde beißen dann auch gerne mal in die Leine oder ihren Halter oder wie auch immer. Also wirklich diese völlige Überforderung auch mit der Situation. Und dann, wie Nikolas eben schon gesagt hat, dass sobald der Reiz verschwunden ist, dass die Situation damit nicht beendet ist, sondern dass man nicht selten da auch nochmal ganz viel Zeit reinstecken muss, damit der Hund eben diesen Reiz auch wieder aus dem Hundekörper rauskriegt.
Der Hund ist quasi für mich wie in so einem Tunnel. Er ist dann nicht mehr wirklich ansprechbar. Er kriegt nichts mehr mit außer diesem Reiz. Und das ist einfach der Aspekt, der für mich die Reaktivität, also das sind die Aspekte, die für mich die Reaktivität eines Hundes ausmachen. Und was ich so in Anführungszeichen, ich persönlich bzw. wir voraussetzen würden, um einen Hund als reaktiv zu bezeichnen. Warum wir das Thema auch nochmal ansprechen, ist, ich habe das Gefühl, dass viele Leute, beziehungsweise mindestens einige Leute, gerade auf Social Media, diesen Begriff auch einfach als Ausrede benutzen. Ein Hund ist nicht einfach so, wie er ist, und ein Hund ist nicht einfach leinenführig und ein Hund macht nicht einfach das, was wir von ihm erwarten. Und da ist es halt natürlich super bequem zu sagen, ja, mein Hund ist reaktiv, da kann ich jetzt leider nichts machen. Es gibt viele Hunde da draußen, nicht falsch verstehen, die wirklich reaktiv sind. Und wir haben den größten Respekt vor Leuten, die mit so einem Hund durch das Leben gehen. Wir kennen es ja selber auch, wie das ist. Und wir merken ja auch selber, wie schwierig es ist, einfach damit auch umzugehen, auch gegenüber Dritten, denen man zum Beispiel im Wald begegnet und die einem dann noch so tolle Trainingstipps geben wollen. Können wir mittlerweile ein Lied von singen, wie klasse das ist, wenn da andere Hunde in einen reinlaufen, weil die anderen Leute es ja besser wissen als wir. Aber darum soll es heute nicht gehen. Reaktivität muss man einfach aufpassen, dass man für sich selber klarstellt und für sich selber rausfindet, ist das jetzt wirklich reaktives Verhalten oder habe ich vielleicht einfach irgendwo ein Defizit, an dem ich arbeiten kann.
Was wiederum aber jetzt auch nicht heißt, dass man an Reaktivität nicht arbeiten kann. Also man kann in dieses Thema wirklich sehr, sehr tief eintauchen und wir könnten damit bestimmt jetzt hier noch 2 Stunden füllen. Deswegen, ja, also was ich vorhin schon gesagt hatte, solche Begriffe sind im ersten Moment vielleicht hilfreich, weil man irgendwie, ja, all das, was man so erlebt, was man fühlt, was man denkt, ja, beschreiben kann, zusammenfassen kann.
Man kann es einfach in so ein Paket packen. Ist dann eine so eine Packung und da ist alles drin.
Ja. Das ist schon deutlich einfacher zu tragen, im bildlichen Sinne auch. Aber es ist auch einfach super gefährlich. Gerade wenn wir bei dem Thema reaktiver Hund bleiben, das ist eine Bezeichnung, die kannten wir früher nicht. Und wir finden es eigentlich schon schade, dass wir über diese Bezeichnung nicht schon früher gestolpert sind, weil wir ja damals für Carlos Verhalten ja auch überhaupt keine Bezeichnung hatten. Also wir hatten keine Ahnung, warum er das macht. Und wir wussten auch nicht, wie man das jemand anderem beschreiben soll. Und durch Social Media sind wir dann so ein bisschen in diese reaktive Hundebubble gerutscht. War für uns ein sehr schönes Gefühl, weil es eben gepasst hat von der Bezeichnung her und weil wir eben dadurch ganz viele andere reaktive Hundeeltern, Hundebesitzer und auch Hunde eben gefunden haben, die Ähnliches erleben, die Ähnliches durchmachen. Aber wie gesagt, da sind leider auch immer mal wieder ein paar Leute dazwischen, die ja in diese Bubble gar nicht reingehören, weil ihr Hund eben nicht reaktiv ist.
Ich möchte an der Stelle nochmal kurz die ganze Geschichte von der anderen Seite ein bisschen angucken. Weil die Medaille hat ja immer zwei Seiten. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wir es nicht gut finden, den Hund über Begriffe in eine Schublade zu stecken. Andererseits müssen wir uns aber auch hinstellen und sagen, man muss an sich selber arbeiten und versuchen, wenn man einen Begriff über einen anderen Hund hört, diesen Hund dann nicht in diese Schublade reinzustecken. Also genau umgekehrte Seite im Endeffekt. Ein perfektes Beispiel dafür ist ein Bereich, den ich selber schon oft auch erlebt habe. Wenn man erzählt, dass man einen Hund hat, dann ist irgendwie so meistens die erste Reaktion, oh cool, was für einen denn, was für eine Rasse denn. So, und ich habe es schon öfter gemacht, dass ich dann gesagt habe, ja, der kommt halt aus dem Auslandstierschutz, die Rasse wissen wir nicht genau. Und auf diese Aussage Auslandstierschutz kam dann ganz oft die Reaktion, oh je. Weil die Leute gleich, wenn ich Tierschutz gesagt habe, dachten, oh je, das ist ein schwieriger Hund. Und da musst du einfach für dich selber auch aufpassen, wenn dir jetzt jemand sagt, er hat einen Tierschutzhund, dann heißt das nicht automatisch, der Hund ist so wie Carlos oder so wie ein anderer Hund, der seine Baustellen hatte. Bin ich persönlich auch so. Wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und mir sagen würde, er oder sie hat einen Tierschutzhund, dann würde ich erstmal an unser Leben mit Carlos denken. Es geht einfach darum, dass man aufpassen muss, dass man seine eigenen Erfahrungen oder seine eigenen Assoziationen, die man mit einem Begriff hat, nicht automatisch auch auf alle anderen überträgt. Jeder darf selber entscheiden, was ein Tierschutzhund ist oder was er unter einem Begriff versteht. Dazu vielleicht auch nochmal ein ganz kurzer Exkurs über ein riesen Missverständnis, das wir erlebt haben, zu dem Thema Tierschutzhund. Es gibt da bestimmte Leute, die sagen, ein Tierschutzhund, es war gar nicht Tierschutzhund, ich wollte auf Straßenhund hinaus.
Oh je.
So, Straßenhund ist nämlich ein Begriff, den man sehr unterschiedlich verstehen kann. Für uns war es immer so, dass wir gesagt haben, ein Straßenhund ist ein Hund, der eine gewisse Zeit, egal wie lange, auf der Straße gelebt hat oder dort aufgefunden worden ist, in eine Auffangstelle kam und ja, das ist im Endeffekt für mich die Definition eines Straßenhundes. So, da gibt es jetzt aber Leute, die ganz andere Auffassung sind, die halt eben eine gewisse Zeitspanne voraussetzen, damit ein Hund zum Straßenhund wird und damit auch einen ganz anderen Hund einfach aus dieser Thematik machen. Und da finde ich es halt einfach schwierig, wenn man dann nicht bereit ist, sich auf die andere Seite einzulassen und zu akzeptieren, dass man einfach unterschiedliche Auffassungen haben kann, was ein Straßenhund ist. Egal wie wir es drehen und wenden, am Ende des Tages ist es so, dass Begriffe ein unglaublich großes Risiko birgen. Jeder einfach seine eigene Definition mitbringt und seine eigene Erwartungshaltung mitbringt. Wir wollen dir nicht verbieten, Begriffe zu benutzen. Auf gar keinen Fall. Machen wir selber auch immer noch. Wir haben auch noch ganz viele Begriffe, die wir in vielen Situationen verwenden. Wir wollen nur dich darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, Begriffe zu hinterfragen und sich auch immer Gedanken darüber zu machen, was dein Gegenüber dir mit diesem Begriff jetzt eigentlich sagen möchte.
Wenn du die Bezeichnung Problemhund für deinen Hund verwendest und auch nach der Folge denkst, ja, interessiert mich jetzt nicht so, ich werde die Bezeichnung weiterhin verwenden, kannst du sehr, sehr gerne machen, da stehen wir dir nicht im Wege. Das sind wie immer unsere ganz persönlichen, individuellen Ansichten. Ja, aber uns ist es einfach wichtig, dir immer mal wieder so ein paar Inputs zu geben, um so ein bisschen den Alltag mit seinem Hund zu überdenken, zu reflektieren. In dem Zusammenhang gibt es jetzt vielleicht noch ein paar von euch ganz schlaue Füchse, die mal bei uns auf die Instagram-Bio geguckt haben und gesehen haben, dass da bei uns Angsthund steht. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mir auch schon sehr oft Gedanken darüber gemacht habe, was für einen Begriff man denn da noch hinschreiben könnte. Für uns ist es einfach wichtig, dass es so einen ersten Anhaltspunkt gibt, wenn man auf unser Profil kommt, wenn man uns noch nicht kennt, dass man einfach schon so ein bisschen vorfühlt und ja, so einen ersten Eindruck kriegt, was es ja bei uns so gibt, was wir für einen Hund haben, wer wir so sind. Deswegen steht da schon relativ lange Angsthund. Uns ist klar, dass diese Bezeichnung Carlos nicht gerecht wird. Es ist aber auch einfach schwierig, überhaupt einen Begriff zu finden, der alles wirklich zusammenpackt, der das wirklich realistisch wiedergibt, was für ein Hund Carlos ist, was für ein Trio wir sind, das ist wirklich schwierig. Aber wir finden, dass Angsthund das Ganze so ein bisschen, ja, ganz gut anreißt. Ganz oft haben wir auch schon mal unter Beiträgen oder unter Reels gelesen, dass dann jemand schreibt, euer Hund hat keine Angst, für mich sieht das nicht nach Angst aus, etc. Das ist dann auch wieder ein Punkt, wo wir wahrscheinlich auch wieder eine eigene Folge dazu machen könnten, dass Angst viele Gesichter hat und dass das, was Nikolas jetzt auch gerade meinte, ja, was man unter Angst versteht, nicht zwingend das sein muss, was jemand anderes unter Angst versteht. Wir machen es immer ganz gerne, wenn uns jemand anspricht oder irgendwie stehen bleibt oder wie auch immer bei Begegnungen draußen, dass wir sagen, bitte gehen Sie weiter, der Hund hat Angst. Weil das so ein, ja, so eine Begrifflichkeit ist, die ja die Leute eher noch dazu animiert, weiterzugehen, weil sie denken, oh, ich möchte ja nicht, dass der Hund Angst wegen mir hat. Als wenn man jetzt irgendwie sagt, keine Ahnung, der Hund hat schlechte Erfahrungen gemacht oder wie auch immer, da könnte man ja ganze Monologe dann aufführen, aber es ist für uns einfach so ein Begriff, der es so ein bisschen absteckt und der den Leuten auch so ein bisschen, ja, einfach besser signalisiert, was Sache ist.
Es ist so ein bisschen die Kategorie, die wir einfach oben drüber packen. Es ist ein Kompromiss, es ist das Wort, das wir für uns gefunden haben, das am ehesten an die ganze Thematik rankommt, aber wir wollen damit halt einfach nicht Carlos charakterisieren, sondern wir wollen der ganzen Thematik einen Rahmen geben. Und wie Lisa es gerade schon sagte, Angst hat einfach unglaublich viele Gesichter, ja. Und Angst kann auch ganz unterschiedliche Reaktionen in dem Hund auslösen. Es gibt da ja ganz klassisch die 4 Fs, mit denen ein Hund oder auch ein, viele Menschen tun das auch, auf einfach Angstsituationen reagiert. Also auf Englisch wären es 4 Fs, auf Deutsch sind es nicht. Das wäre die Flucht, der Angriff, das Erstarren oder das Beschwichtigen beziehungsweise das spielerische Umgehen beziehungsweise Umgehen mit der Situation. Und das sind einfach so komplett konträre Dinge, wie ein Hund auf sowas reagieren kann. Und Carlos ist da halt einfach oft der Fight-Charakter, was mittlerweile sehr viel besser geworden ist, wo wir uns dann auch schon oft über einen Freeze einfach freuen, wenn er also erstarrt in der Situation. Egal, wollen wir jetzt nicht zu weit drauf eingehen. Im Endeffekt ist es einfach so, Angst hat unterschiedliche Gesichter, einerseits in der Ursache, aber auch in der Auswirkung. Und deswegen haben wir für uns einfach entschieden, aufgrund des wenigen Platzes, den wir in dieser Insta-Bio nun mal leider nur haben, dass wir als Kategorie das Wort Angsthund wählen und wir dann mit unserem Profil aber dir zeigen, wer Carlos und wer wir wirklich sind.
War uns jetzt einfach nochmal wichtig zu platzieren, dass wir ja wissen, dass das da steht und dass das nicht immer passend ist. Gerade wenn du uns jetzt schon länger folgst, dann hast du vielleicht auch ein ganz anderes Bild von uns und Carlos. Ja, aber es ist eben so diese Schwierigkeit, die man einfach hat, wenn man einen Hund hat, der viele Themen hat und einfach unterschiedliche Verhaltensweisen so an den Tag legt, da einfach so eine Bezeichnung zu finden, die ja dem Ganzen irgendwie gerecht wird. Jetzt haben wir dir ganz schön viel über das Thema Begriffe erzählt. Wir hoffen, ja, dass wir dich da vielleicht ein bisschen zum Umdenken bewegen konnten, falls du dich mit der Thematik noch gar nicht auseinandergesetzt hast. Und wenn du, wie wir damals, einfach diesen Begriff in deinen Alltag integriert hast, ohne wirklich darüber nachzudenken, was das für dich und deinen Hund bedeutet. Wir haben wieder einen kleinen Instagram-Beitrag vorbereitet und würden uns riesig freuen, wenn du da mit uns ein bisschen diskutierst und uns einfach so ein bisschen ja von deinen Erfahrungen berichtest.
Hau uns gerne einfach alle Begriffe, die dir noch einfallen, raus. Schreib es in die Kommentare rein. Lass uns mal offen darüber sprechen, welche Begriffe ihr als schwierig findet, in welche Schublade ihr vielleicht schon durch einen Begriff gesteckt worden seid oder ob ihr vielleicht selber auch schon mal jemand anders in eine Schublade gesteckt habt, ohne darüber groß nachzudenken. Wir freuen uns über jedes Kommentar von euch.
Und natürlich auch freuen wir uns immer über Feedback von euch. Also wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen, entweder mit einer Bewertung hier oder mit einer Nachricht auf Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr
wieder einschaltet und uns auch bei der nächsten Folge begleitet. Mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.